NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Februar 1899. Der Geburtstag des Schriftstellers Erich Kästner.
Ich werde mich, mit Ihrer Erlaubnis, in zwei Personen spalten, die beide meinen Namen tragen. So wird nun der Journalist Erich Kästner versuchen, Ihnen ein Bild des Schriftstellers Erich Kästner zu entwerfen.
Auftritt eines begnadeten Selbstdarstellers. 1956 macht sich Erich Kästner in einer Radiosendung darüber lustig, dass man ihn als Autor nicht in eine Schublade packen kann. Mit seinen Satiren und sachlichen Romanzen, den herzerwärmenden Kinderbüchern, dem düsteren Roman Fabian, den beschwingten Humoresken. Doch der doppelte Erich weiß Rat.
Unser Gast ist gar kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister. Betrachtet man seine Arbeiten vom Bilderbuch bis zum verfänglichsten Gedicht unter diesem Gesichtspunkte, so geht die Rechnung ohne Bruch auf. Er ist ein Moralist, er ist ein Rationalist, er ist ein Urenkel der deutschen Aufklärung.
Der Moralist aus Dresden liebt das Rollenspiel. In seinen Texten wimmelt es von Doppelgängern und Spiegelbildern, vertauschten Identitäten, Verkleidungen und Tarnkappen, von kindischen Erwachsenen oder vernünftigen Kindern. Doch auch als Mensch verbirgt er sich hinter mancherlei Masken.
Es gibt ja dieses Bild vom Kinderkästner und vom Katzenonkel und vom Moralisten und das ist, denke ich, alles ein bisschen komplizierter.
Sven Hanuschek, Professor für Germanistik in München und Herausgeber mehrerer Kästner-Werke. Seine umfangreiche Biografie über den Schriftsteller trägt den Titel »Keiner blickt dir hinter das Gesicht«, was als Motto für Kästner gelten soll.
Ihm war offenbar daran gelegen, dass sein Privatleben nicht öffentlich verhandelt wird und es gibt einfach ein bestimmtes Außenbild. Auch durch diese ersten Biografien, die erschienen sind, seine Lebensgefährtin hat ja die erste geschrieben und da steht einfach nichts drin, was ihm nicht gefallen hätte.
Kästners Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit, seine Schuldgefühle, Schreibblockaden und Alkoholprobleme finden da keinen Platz. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben ihn nicht unbeschädigt gelassen und seine Rolle im Dritten Reich ist ebenso zwiespältig wie sein Umgang mit Frauen. Das kratzt zwar am Moralisten-Image, macht ihn als Mensch und Schriftsteller aber umso interessanter. Heute vor 120 Jahren wird Erich Kästner in einer Dresdner Mietskaserne geboren. Der einzige Sohn einer überaus ehrgeizigen Helikoptermutter. In seinem Buch »Als ich ein kleiner Junge war« hat er sie beschrieben.
Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. Und weil sie das werden wollte, nahm sie auf niemanden Rücksicht, auch auf sich selber nicht, und wurde die vollkommene Mutter.
Bei einer solchen Mutter bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als ein Musterknabe zu werden. Erich Kästner hat stets die besten Noten, ist fleißig und wohlerzogen.
Das erzeugt natürlich umgekehrt auch einen großen Druck. Er durfte nicht versagen und hat dann als älterer Mensch sich eher gefragt, ja, warum habe ich da eigentlich nie aufbegehrt?
Der Vater, Emil Kästner, hat in dieser Familie nichts zu sagen. Nachdem er als Sattlermeister pleite gemacht hat, muss er in einer Kofferfabrik schuften. Abends repariert er Taschen und Ranzen, von seiner herrschsüchtigen Frau in den Keller verbannt. Ida Kästner hat kein gutes Haar an ihrem Mann gelassen und dem Sohn sogar erzählt, sein eigentlicher Vater sei der Hausarzt der Familie, Dr. Emil Zimmermann. Sven Hanuschek hält das für ein Gerücht.
Also es passt zu gut in die Logik der Mutter, die ja nun entschieden Vater und Sohn trennen wollte voneinander und man kann die nicht stärker auseinanderbringen, als wenn man sagt, das ist gar nicht dein Vater.
Um ihrem Sohn den Aufstieg zu ermöglichen, gibt Ida Kästner alles. Noch mit über 30 macht sie eine Ausbildung zur Friseurin und empfängt ihre Kundinnen im Schlafzimmer. Die guten Zimmer der winzigen Wohnung hat sie ohnehin untervermietet. Gezielt an Lehrer, damit Erich die richtigen Vorbilder hat. Und ihr Plan geht auf.
Wenn mich die Leute, wie es ja bei Kindern gerne tun, fragten, was willst du denn später einmal werden, antwortete ich aus Herzensgrunde Lehrer.
Bei allem Einsatz für den Sohn hat die Mutter auch eine dunkle Seite. Sie leidet an Depressionen. Gelegentlich findet Erich, wenn er aus der Schule kommt, auf dem Küchentisch einen Abschiedsbrief.
War es noch Zeit oder war es zu spät? Mutti, 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 stammelte ich in einem Fort und rannte um ihr Leben. Mutti, 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 Mutti. Es war bei diesem Wettlauf mit dem Tod mein einziges, endloses Gebet. Ich fand sie fast jedes Mal. Und fast jedes Mal auf einer der Brücken.
Mit 14 wird der Musterknabe ins Lehrerseminar aufgenommen. Nach der Ausbildung erkennt Kästner allerdings, dass er für diesen Beruf nicht geeignet ist. Er macht sein Abitur nach und studiert in Leipzig Germanistik. Seine Doktorarbeit schreibt er über die Aufklärung, natürlich mit Summa cum laude. Zugleich beginnt er als Journalist zu arbeiten.
Der Journalismus ist seine Akademie, seine Ausbildung zum Schriftsteller.
Der brillante junge Autor hat einen gewaltigen Output. An die 10.000 Artikel sollen allein in den Leipziger Jahren entstanden sein. Meist unter Pseudonym, damit die Kollegen nicht neidisch werden. Seit 1919 führt Kästner eine Fernbeziehung mit der Dresdner Chemikerin Ilse Julius, einer sehr emanzipierten jungen Frau. Als sie sich nach 7 Jahren von ihm trennt, bricht für den 27-Jährigen die Welt zusammen. Eines seiner besten Gedichte, die sachliche Romanze, erzählt davon.
Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei.
Nach dieser Trennung lässt sich Kästner für lange Zeit auf keine engere Bindung mehr ein. Er hat ständig neue Affären, oft mehrere nebeneinander, belügt und betrügt seine Frauen.
Es gibt eine Briefstelle an eine Freundin, so quasi entschuldigend, er sei ein wildes Kaninchen. Und das täte ihm zwar leid, aber da könnte er nicht raus.
Die engste Beziehung hat er ohnehin zum lieben, guten Muttchen in Dresden. Kästner schreibt der Mutter nahezu täglich und schickt seine schmutzige Wäsche. Selbst von seinen Bettgeschichten berichtet er ausführlich.
So leidenschaftlich, wie du denkst, ist sie auch gar nicht, sondern ist durch jahrelange Dummheiten, die sie mit sich selber erledigt hat, du verstehst, für vieles sogar ungewöhnlich unempfänglich. Ich glaube, es gibt keine leidenschaftlichen Mädchen mehr. Sie haben sich alle schon so zugrunde onaniert, dass sie Männer einfach nicht brauchen können.
Man hat Kästner einen Ödipus-Komplex zugeschrieben. Für Sven Hanuschek dienen die Briefe und Wäschepakete jedoch vor allem dazu, das übergriffige Muttchen auf Distanz zu halten.
Sie hat was zu tun, sie ist dran, aber sie muss nicht ständig gucken, wie es dem Jungen geht. Er wollte seine Verhältnisse und seine Freundinnen durchaus ohne die Mutter haben.
1927 zieht Erich Kästner nach Berlin. Er schafft es in Rekordzeit, Autor für sämtliche wichtigen Zeitungen zu werden und schreibt außerdem für die neuen Medien, Hörfunk und Film. Auch sein erster Gedichtband »Herz auf Taille« wird ein großer Erfolg. Kästner sieht sich als Gebrauchslyriker, will einfach und klar schreiben.
Meine Lieblingsformulierung, der Punkt ist immer, dass etwas klingen soll wie hingespuckt. Das ist aber schon sehr poliert, sehr lange dran gesessen.
Den ganz großen Durchbruch schafft der 30-Jährige 1929 mit seinem ersten Kinderbuch.
Also Herrschaften, das hier ist Emil aus Neustadt, da drüben. Sitzt der Schweinehund, der ihm das Geld geklaut hat.
Emil und die Detektive wird ein Welterfolg. Kästner macht nicht nur die moderne Großstadt zum Schauplatz seines Romans, er verwendet auch die schnodderige Sprache, die in den Berliner Straßen gesprochen wird. Seine Helden mögen wohlerzogene Musterknaben sein, doch zugleich sind sie abenteuerlustig und furchtlos. Und sie halten zusammen. Kein Wunder also, dass Kinder wie Erwachsene dieses Mutmachbuch lieben.
Das sprengt natürlich dann alle Dimensionen. Das wird auch sehr schnell übersetzt. Das wird eben sehr schnell auch auf dem Theater gespielt. 31 gibt es ja die erste Verfilmung.
In rascher Folge schreibt Kästner weitere Kinderbücher. Pünktchen und Anton, der 35. Mai, das fliegende Klassenzimmer. Außerdem den Großstadtroman Fabian und seine besten Gedichte. Alle Texte entstehen in Cafés oder Bars, wo er sie in Kurzschrift aufs Papier kritzelt, um sie später seiner Sekretärin zu diktieren. Mit 34 ist der Schriftsteller ein berühmter Mann.
Wenn man diese Jahre vor 33 ansieht, ist es eine wirklich stupende Produktivität und die Texte sind ja auch einfach alle sehr gut in dieser Zeit.
Mit Hitlers Machtübernahme endet Kästners Karriere abrupt. Er selbst ist Augenzeuge, als seine Werke bei der Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz in die Flammen geworfen werden.
Für Zucht und Sitte in Familie und Staat, ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Der Schriftsteller darf jetzt nur noch im Ausland veröffentlichen. Er steht unter Beobachtung und wird 2-mal von der Gestapo verhaftet.
Ich ging als lebender Leichnam durch die Straßen, ein verbotener, ein ausradierter Schriftsteller, beschimpft, bespitzelt und jeden Tag und jede Stunde auf eigene Gefahr.
Nach seinem gerade von Sven Hanuschek herausgegebenen Tagebuch kann es ganz so schlimm allerdings nicht gewesen sein. Unter falschem Namen schreibt Gessner Komödien für Bühne und Film. Er hockt weiterhin viel in Cafés, genießt Sekt, Hummer, Orchideen und die saubere Wäsche vom Muttchen. Ida Kästner ist ein Grund, warum er nicht ins Ausland geht. Doch sie ist nicht der Einzige.
Wie viele dachte er, dass 33 eigentlich ein Spuk ist und nach einem Jahr ist das vorbei. Und irgendwann kam dann noch so dazu, dass er ja eigentlich Zeitzeuge sein wollte und den großen Roman über das Dritte Reich denn schreiben wollte, zu dem es nicht gekommen ist.
Mit einer Sondergenehmigung von Goebbels soll Kästner 1943 ein Drehbuch verfassen. Für den großen Jubiläumsfilm zum 25. Geburtstag der UFA. Münchhausen ist der teuerste Film des Dritten Reichs. Ein Durchhaltestreifen, der für die kriegsentscheidende gute Laune sorgen soll.
Das entspricht natürlich der Durchhaltelogik. Wenn man das gesehen hat damals in Kinos und gedacht hat, naja, wenn die solche aufwendigen Filme drehen können, dann kommt vielleicht ja doch irgendwann noch die Wunderwaffe. Andererseits sind Sequenzen drin, die einfach ziemlich irrsinnig sind. Also es gibt so eine Cagliostro-Figur, das ist für mich eine Hitler-Karikatur.
Wenn wir erst Kurland haben, pflücken wir Polen, dann werden wir König.
Der ist wohl Hitler vorgeführt worden in Berchtesgaden und der soll dann tatsächlich auch einen Wutanfall gekriegt haben. Und es gibt dann einen Führerbefehl mit dem Totalverbot.
In den letzten Kriegswochen kann Kästner mit gefälschten Papieren ein Filmteam nach Österreich begleiten. Dort trifft er einen KZ-Überlebenden, Menne Kratz, der ihm haarklein von Auschwitz erzählt. Sein Bericht über die unvorstellbaren Gräueltaten trifft Kästner zutiefst. Einen Roman über das Dritte Reich zu schreiben, kommt für ihn nicht mehr in Frage.
Was so ein bisschen tragisch daran ist, dass ja dieser ganze Lebensentwurf, ich bleibe da als Zeitzeuge und ich mache daraus dann einen tollen literarischen Text, das muss alles mit diesem Bericht von Kratz in sich zusammengefallen sein. Also er hat sich, denke ich, jahrelang damit abgearbeitet. Man kennt seine Privatbibliothek, er hat eine der größten Sammlungen, was so Holocaust angeht, ist eigentlich nicht mehr losgekommen davon.
So berichtet Kästner in der Nachkriegszeit als Journalist von den Nürnberger Prozessen und verfasst aufklärerische Texte fürs Kabarett. Außerdem geht er auf die Straße. Zusammen mit jungen Leuten protestiert er gegen die Wiederaufrüstung oder gegen Atomwaffen. Kästner schreibt aber auch weiter für Kinder. Die Konferenz der Tiere oder das doppelte Lottchen, sein größter Erfolg nach dem Krieg. Immer wieder besucht er Schulklassen. In den Kindern sieht er die Hoffnung auf eine bessere Welt.
Lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.
Dass seine letzten Jahre eher trübe sind, liegt auch an seinem aufreibenden Privatleben. Seit 1939 ist Kästner mit der Journalistin Luise Lotte Enderle liiert, mit der er nach dem Krieg in München zusammenlebt. 1949 verliebt er sich in die Schauspielerin Friedel Siebert. Obwohl sie einen Sohn von ihm bekommt, versteckt er sie 20 Jahre lang vor der Öffentlichkeit, während die Enderle ihm aus Eifersucht das Leben zur Hölle macht.
Man kann, glaube ich, sagen, er hat sich so ein bisschen zerrieben zwischen diesen Frauen. Und nach langem Hin und Her gab es dann so eine Aufteilung. Also er hat dann 5 Wochen bei Enderle in München gelebt und 5 Wochen in Berlin bei Mutter und Kind.
Manchmal, so gesteht er Freunden, fühle er sich, als würde ihm die Haut abgezogen. Kästner erkrankt an Tuberkulose, er trinkt immer mehr und schreibt immer weniger. Seine letzten beiden Kinderbücher, die unbeschwerten Geschichten über den kleinen Mann, muss er sich Zeile für Zeile abquälen.
Vorläufig habe ich 2 Sätze geschrieben und 3 davon durchgestrichen. Mal sehen, ob es weitergeht oder nicht.
Am 29. Juli 1974 stirbt Erich Kästner im Alter von 75 Jahren an Krebs. Nicht nur seine Kinderbücher und Gedichte haben ihn überlebt. Auch vieles, was er über die Verführbarkeit der Menschen geschrieben hat, bleibt aktuell.
Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Erich Kästner, der am 23. Februar 1899 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.